Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Wir melden uns nach kräftezehrenden Tagen. Es liegt eine intensive Woche hinter uns und diese Woche endet mit einem 1:1 beim 1. FC Heidenheim. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und genau wie ich wahrscheinlich noch völlig beseelt von dem wunderbaren Ausflug, wäre das Spiel nicht gewesen, ist Fabian. Hi.
Ja, hi Kevin. Tatsächlich, also es war ein wunderschönes Wochenende, es war ein toller Tag in Heidenheim. Ich bin ehrlicherweise ganz begeistert von Heidenheim, meine Erwartungen vollkommen übertroffen. Ich finde, man muss sagen, Heidenheim an sich ist nochmal ganz was anderes, viel besser als so ein Ingolstadt oder so. Mir hat es wirklich ganz gut gefallen. Klar, Borussia hat auch gespielt, das Spiel ja immerhin ein 1:1 geholt. Stimmung war natürlich am Boden nach wie vor. Die Enttäuschung war da bei allen. Nichtsdestotrotz war es eigentlich auch wieder ein ganz netter Trip.
Genau so ist es. Also im Prinzip haben wir uns ja schon vor längerem verabschiedet davon, nur das Spiel isoliert als den Trip zu betrachten. Und dementsprechend war es jetzt ganz besonders schön, denn Heidenheim hat wirklich ein wunderbar gelegenes Stadion, vor allen Dingen der Weg dorthin. Vom Hauptbahnhof geht man so gute 2 Kilometer bis zum Stadion, ist wirklich herrlich, durch dieses oder am Schloss Hellenstein vorbei. Also die Leute waren unfassbar nett. Wir hatten ein gutes Hotel, von daher, da kann man echt nicht meckern. Und der 1. FC Heidenheim, ich habe schon öfter betont in einem anderen Kontext, aber jetzt, wo man auch mal da war und so das Gesamtpaket zwischen diesem ja durchweg sympathischen Club und dieser kleinen Stadt, die eigentlich nicht nach Bundesliga riecht, wenn man das mal so in einen Topf wirft, muss man jetzt aber wirklich endgültig konstatieren, dass der 1. FC Heidenheim sicherlich nicht das Problem der Bundesliga ist, sondern das Problem ganz woanders liegt. Also dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Klar bringen die Bundesliga erst recht international auf kein anderes Level, aber so ein Folklore-Standort, sage ich jetzt mal, wie es vor 20, 25 Jahren dann Haching war für 2 Jahre oder Ulm für 1 Jahr, das kann die Bundesliga schon vertragen, gäbe es nicht die ganzen Leipzigs, Wolfsburgs, Hoffenheims und Leverkusens.
Ja, ganz genau. Ich würde da auch das Problem an den anderen Standorten sehen. An sich ist und bleibt dieser Verein einfach irgendwie wirklich sympathisch. Also wir haben jetzt 2 Spiele gesehen gegen Heidenheim. In der Hinrunde waren wir ja auch da. Das Pokalspiel haben wir verpasst. Aber die beiden Spiele jetzt gegen Heidenheim, die wir gesehen haben, ja, verfestigen bei mir eigentlich den Eindruck. Ich habe selten erlebt, dass Borussia in der Bundesliga gegen eine Mannschaft gespielt hat, die mir nach dem Spiel noch sympathisch war. Also das war und das ist bei Heidenheim auf eine kuriose Art und Weise der Fall. Ich finde wirklich, dass das für den Moment mal eine auch mal wieder was anderes in der Bundesliga ist. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass das eine ganz große Bereicherung für die Bundesliga ist, weil klar, wie du es auch schon gesagt hast, hebt die Bundesliga mit Sicherheit nicht auf ein neues Level. Nichtsdestotrotz würde man sich, glaube ich, über Heidenheim so viel mehr freuen, wenn man, wie du schon gesagt hast, Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig alle nicht hätte. Dann wäre die Fahrt nach Heidenheim wirklich ein noch größeres Highlight und dann würde man Heidenheim auch gerechter werden.
So viel also zum Thema Heidenheim. Lass uns sprechen über das Spiel, denn das hat jetzt nicht so viel Freude bereitet. Es ging gut los, aber es war ja eine gedämpfte Stimmung. Sprechen wir gleich drüber. Erstmal der obligatorische kurze Blick auf die Aufstellung. Diesmal 3 Wechsel im Vergleich zum Pokal aus in Saarbrücken am Dienstag. Itakura, Friedrich und Netz gingen raus. Dafür Stevie Leiner von Anfang an dabei. Wöber nach seiner Verletzung oder nach seiner Blessur zuletzt und Joe Skelly waren drin. Also es wurde ausschließlich hinten gewechselt oder getauscht. Ja, einmal mehr, was soll man jetzt dazu groß sagen? Also es wird sehr, sehr viel gewechselt, unabhängig der Ergebnisse und nichts funktioniert so richtig.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise, ja, ich fand, dieses Spiel hatte so ganz merkwürdige Phasen. Ich fand, Borussia hat dann ganz passabel angefangen, ist irgendwie gut in die Partie reingekommen, hatte auch einen guten Zugriff auf das Spiel, hat auch hier und da gefährliche Aktionen gehabt und dann mit diesem 1-0, was wirklich ein sauber und gut herausgespieltes Tor war, auch in Führung gegangen und diese Führung auch dann über eine gewisse Zeit, finde ich, gut verteidigt, clever verteidigt.
Vor allen Dingen aktiv verteidigt auch, ne?
Genau, und ohne da zu viel zuzulassen, das war, da war ich durchaus einverstanden mit dem, was die Mannschaft da über einige Phasen des Spiels gezeigt hat, vor allem so in der ersten Halbzeit eigentlich. Das war dann schon okay, ja.
Es gab eine Top-Chance zum 2:0 durch Florian Neuhaus. Den kann er machen, den kann er zumindest auf Tor bringen. Das war so die deutlichste Situation, in der man auch das Ergebnis noch hätte auf 2:0 stellen können vorher. Aber zum 1:0 ist alles gesagt, ein schöner Angriff. Honorar über Jordan, der den Ball ja dann mehr oder weniger so ein bisschen zufällig saß aus, noch weiter streichelte zu Robin Hack, der jetzt übrigens die letzten 4 Pflichtspieltore von Borussia Mönchengladbach erzielt hat. Also die erste Halbzeit ganz passabel. Es gab dann noch einen kleinen Aufreger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hat Schiedsrichter Petersen auf Elfmeter gezeigt, auf den Elfmeterpunkt gezeigt, nachdem wir uns sehr, sehr bresig verhalten haben. Über Leiner und Elvedi war es, glaube ich, der dann letztendlich Kleindienst legte, der allerdings minimal im Abseits stand. Das also dann die glückliche Szene in der ersten Halbzeit. Es gab noch eine zweite. Julian Weigel, sehr früh gelb vorbelastet gewesen, stempelte dann seinen Heidenheimer Gegenspieler und da kann er auch fliegen, muss er vielleicht sogar fliegen. Also im Prinzip kann man sagen, ist dann hinten raus, wenn man so diese Szenen mit reinnimmt, klar, das eine ist Abseits, Abseits muss Abseits sein, haben wir uns dann jetzt auch nicht immer super gut verhalten. Also es hätte auch trotzdem 1:1 stehen können.
Ja, genau. Gerade der Elfmeter. Ich meine, im Stadion hat man es ja gar nicht gesehen. Man weiß ja dann auch lange nicht, was jetzt kontrolliert wird. Aber grundsätzlich war der Ärger eigentlich bei mir groß über diese Situation überhaupt. Tief in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, statt da irgendwie klar die Situation zu bereinigen und da wirklich für Klarheit zu sorgen, verhält man sich, wie du es schon gesagt hast, relativ bräsig, lässt da Kleindienst irgendwie im Strafraum nochmal in so eine Situation kommen, die dann mit dem Foul endet. Ja, glücklicherweise abseits, aber ich habe mich da in erster Linie eigentlich über das Verhalten von Borussia, über dieses wenig clevere Verhalten von Borussia geärgert. Und da muss man ja wirklich mal sagen, man spricht viel und gerne auch über die junge Mannschaft von Borussia, die sich auch erst finden muss. Aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, da stehen am Ende Leiner, Elvedi, Wöber, Weigel. Das ist so unsere Defensive. Da ist halt nicht viel mit jungen Leuten. Ne? Und da kann man vielleicht auch mal hier und da erwarten, dass sie sich in solchen Situationen einfach auch manchmal ein bisschen cleverer verhalten und es ist dazu gar nicht kommen lassen. Ne? Das ist natürlich leichter gesagt als getan hier aus der Ferne. Das werden sie wahrscheinlich selber auch wissen. Nichtsdestotrotz ist das mit Sicherheit was man ansprechen muss.
Wir müssen auch sprechen über die zweite Halbzeit, denn die lief gänzlich anders. Borussia war gar nicht mehr aktiv, sondern hat sich hinten reindrängen lassen. Es war im Prinzip eine Eckballschlacht, eine Schlacht auf ein Tor und zwar von Borussia. Folgerichtig, Dingchi dann Mitte der zweiten Halbzeit mit dem 1:1. Danach gab es noch einen Kopfballtreffer, ich glaube von Kleindienst nach einer Eckballsituation. Also Beste hat von beiden Seiten aus nur die Eckbälle da reingeprügelt und auch generell Borussia hat ja wirklich nichts mehr nach vorne gemacht. Also das war dann auch wechseltechnisch auch ein klares Signal, zum Beispiel dann noch Itakura zu holen, ihn auf die 6 zu stellen. Klarer kann man nicht signalisieren, dass wir uns ein 1:1 ermauern wollen. Wie hast du die zweite Halbzeit gesehen?
Ja, ich finde, da muss man auch mal wieder den Finger in die Wunde legen. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist. Also diese Eckenschlachten. Gefühlt ist das ja, auch gegen Mainz hatten wir schon eine Phase im Spiel, wo wir nur Standards hatten und eine Standard nach der anderen in unseren Strafraum geflogen ist. Und auch damals war es schon so, dass Borussia keine Lösung hatte, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Und wenn das halt über 20, 30 Minuten in einem Spiel geht, dann muss man halt schon mal die Frage stellen, ob das nicht ein strukturelles Problem ist, dass Borussia es einfach nicht schafft, sich aus so einer Umklammerung auch nur ansatzweise zu lösen. Also sämtliche Versuche von langen Bällen scheitern. Man kann dann man verliert dann die Kopfballduelle, dann bleibt der Ball wieder in der Zone. Und andersrum aber auch irgendwie in Ansätzen die Konter, die dann einfach schlampig ausgespielt werden, die dann damit enden, dass Spieler falsche Entscheidungen treffen und du dich einfach gar nicht hinten aus dem eigenen Verteidigungsdrittel rausmanövrierst, sondern den Gegner immer wieder einlädst, es nochmal zu versuchen, wieder einen hohen Ball zu schlagen, wieder zu einer Ecke zu kommen. Und ja, da muss sich Borussia dringend was einfallen lassen, um Lösungen zu finden, wie man diese Phasen durchbrechen kann, wieder zur Aktivität kommt. Da sehe ich durchaus kein Problem jetzt im Spiel gegen Heidenheim, sondern doch ein strukturelles Problem, was immer wieder auftritt.
In Heidenheim haben wir es jetzt aber erneut gut zu Gesicht bekommen. Ich würde am Ende so klar sagen wollen, dass hat was von einer vorgelebten Ambitionslosigkeit auf der einen Seite, auch dann irgendwie ist es so ein fast so ein bisschen weiße Fahne hissen, beziehungsweise das Letzte an Pragmatismus noch reingeben, was dann heißt Itakura als Stabilisator, das hat ja sogar was gebracht. Ich fand jetzt in der absolut finalen Schlussphase kam jetzt nicht mehr so viel von Heidenheim, also da hat man sie wieder ein bisschen zurückgedrängt, aber zulasten von jeglicher offensiven Note bei uns, also da geht ja gar nichts mehr und das finde ich, ist dann auch eben eine vorgelebte Ambitionslosigkeit. Wir spielen hier bei allem Respekt eben nicht in Leverkusen. Also teilweise hatte das ja Vibes wie beim 0:0 in Leverkusen, was ja immer noch wirkt wie ein Ergebnis aus einem schlechten Fiebertraum, wenn man sich die Bilanz von Bayer Leverkusen anschaut. Aber im Prinzip hat sich fast nichts geändert zu der Herangehensweise. Und das finde ich schon dramatisch, wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie die Entwicklung eigentlich sein müsste. Wir kriegen ja überhaupt keine spielerische Identität hin. Das funktioniert ja gar nicht, obwohl wir jetzt gerade seit längerer Zeit mal eine Phase haben, wo wir für Gladbach-Verhältnisse auch relativ wenig Verletzte haben. Also es ist ja nicht so, dass sich da nichts einspielen könnte. Aber es wird natürlich auch von Spiel zu Spiel alles verändert und alles rausgerissen. Und da muss sich dann auch der Trainer Fragen gefallen lassen.
Ja, es sind, du hast es angesprochen, verschiedene Faktoren, die aus meiner Sicht auch dazu führen. Jetzt in dem Spiel, ja, man muss sich einfach fragen, wie kann es sein, dass wir immer wieder Spiele erleben, in der die Mannschaft während des Spiels so verschiedene Gesichter zeigt. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Das ist ja auch durchaus schon teilweise Jahre der Fall. Vor 2-3 Jahren war es eher der Fall, dass man in dem einen Spiel nur das eine Gesicht gezeigt hat, nur das Positive und in einem anderen Spiel nur das Schlechte. Da kann man jetzt natürlich positiv einwerfen, dass man mittlerweile in jedem Spiel eigentlich gute und schlechte Phasen hat.
Ganz kurz, das zeigt ja auch, dass wir jetzt anders als in den beiden Vorsaisons keine großen Klatschen mehr kassiert haben.
Genau, also durchaus ist dann, muss ich dann schon sagen, ist ja der Wille irgendwo da beim Team. Auch die, ja, der Einsatz stimmt auch in Phasen immer wieder, aber es ist oft so ein bisschen ja, schwierig, sich das einfach ja, schwierig, das zu erklären. Ich weiß auch nicht, mir fehlen da auch die Ansätze, aber es passiert ja immer wieder, dass Borussia gute Phasen und wirklich ja, katastrophale Phasen in diesen Spielen hat, also Phasen von unglaublicher Passivität. Ja, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, uns fehlen eben auch gerade in den Phasen die offensiven Lösungen, da fehlt vielleicht gerade ein Player, da fehlt vielleicht auch ein Chwancharar, um einfach nochmal nach vorne nochmal ein bisschen mehr Torgefahr zu entwickeln. Da muss sich auch ein Jordan gerade ankreiden lassen, dass er da als Wandspieler momentan sehr gut funktioniert, aber als Zielspieler vorne nicht ganz so optimal, also als Zielspieler für ja, nach dem letzten Pass für den Torabschluss, da wird er noch nicht so ganz so gefunden, wie das vielleicht notwendig wäre. Man hat da einige Probleme und muss sich da definitiv Gedanken machen, wie man das lösen kann.
Und diese Probleme, die erkennen ja auch wir Fans. Es waren knapp 2000 Borussen in Heidenheim im Stadion und der Empfang, der war alles andere als positiv. Und auch danach, als die Mannschaft sich nochmal in Richtung Kurve bewegte, ging sie dann 5 Sekunden später auch wieder zurück, weil teils auch Beleidigungen fielen. Also es war auf jeden Fall kein wärmender Support und alles andere hätte mich aber auch gewundert und trotzdem, wir sind wieder da, wo wir vor 2 Jahren waren. Ich habe mich sehr an das 3:3 in Freiburg zurückerinnert gefühlt. Auch hier der Torjubel bei Hack war de facto gar keiner.
Ja, genau. Also das war, unterm Strich war das wie gegen Freiburg damals. Damals in Freiburg noch mit der absurden Situation, mit diesem 3:3 in der letzten Minute oder fast in der letzten Aktion, dass die Mannschaft dann frenetisch gefeiert hat und von den Fans eigentlich gar keine Reaktion kam. So ein bisschen ähnlich war es jetzt auch. Die Enttäuschung war einfach zu groß. Über das Gezeigte auch in den letzten Tagen und Wochen im Derby, wo man sich auch da in Teilen gut dagegen gewehrt hat, gegen starke Kölner in Teilen schlecht dagegen gewehrt hat und dann eben nur zu diesem 3-3 gekommen ist, was so, mittelmäßig versöhnlich war. Alle hätten es der Mannschaft verziehen, wenn man jetzt in Saarbrücken weitergekommen wäre. Aber ganz klar ist natürlich, dass diese lustlose Vorstellung von einigen Spielern in Saarbrücken gerade zum Ende der zweiten Halbzeit einfach dazu geführt hat, dass da mal wieder was zerbrochen ist. Und das ist schwierig, wenn dann natürlich auch Borussia im Fohlen-Echo am Mittwoch schreibt, dass die Fans ein Kraftquell sind, einen Tag nach dem Ausscheiden in Saarbrücken. Und da ist wieder mal was kaputt gegangen. Und das ist eine bittere Erkenntnis aktuell.
Du sprichst das Fohlen-Echo richtigerweise an, da habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber also das hat ja schon fast satirisches Ausmaß, ne? Also was da aktuell passiert, auch so dann eine PR-Arbeit irgendwie aus der 1995er-Hölle, was auch irgendwie unfassbar gut zur Darbietung nicht nur fußballerisch passt, sondern auch der sportlichen Leitung, sprechen wir gleich auch nochmal sicherlich ein bisschen expliziter drüber, aber es ist einfach eine Situation entstanden, wie wir sie jetzt viel zu häufig hatten in den letzten Jahren. Das Fanprojekt hat ja auch sinngemäß geschrieben, also erneut stehen wir vor einem Scherbenhaufen und das ist die Realität, weil der Pokal hat alles zusammengehalten. Man hat über einen Punkt aus oder einen von sechs möglichen Punkten gegen den FC hinweggesehen, wegen des Pokalspiels. Man hätte auch über das 1-1 in Heidenheim aber sowas von hinwegsehen können, wenn wir noch im Pokal wären und nach Ostern verdammt nochmal nach Kaiserslautern gedurft hätten, mit dem Ziel Berlin im Rücken. Das spielt eine riesige Rolle. Ich weiß nicht, ob das denen so klar ist. Man sollte jetzt auch nicht denken, dass es einfach damit getan ist, zu sagen, ja, wir waren dann alle down und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Das ist immer leichter gesagt als getan, ne? Also hier ist ein riesiger Traum zerbrochen und es fällt jetzt auch nicht so leicht, einfach mal zu sagen, ja, wir wollen jetzt Zehnter werden oder so, was ja jetzt offenbar das erklärte Ziel ist, ne? Das ist alles so ein bisschen, ja, also wir meandern da so rum und stehen jetzt nach wie vor mit 9 Punkten Vorsprung relativ sicher im Mittelfeld auf Platz 12, also 9 Punkte Vorsprung jetzt auf Mainz. Köln ist ja abgerutscht, das zur Lage der Liga, aber es sind eben auch 7 Punkte Rückstand auf Augsburg auf der 7. Von daher, ja, alles wie in den letzten beiden Jahren auch, muss man sagen. Und damit können wir im Prinzip Heidenheim schließen und jetzt mal so ein bisschen auf das große Ganze zu sprechen kommen. Es passiert ja relativ viel aktuell, ohne dass sich jetzt die leitenden Akteure außer Gerardo Seoane relativ viel äußern. Aber es gibt ja einiges zu besprechen, gerade schon vor dem Spiel. Die Pressekonferenz mit Seoane hat auch ein bisschen Widerhall erzeugt, weil eben wieder nur Seoane da sitzt. Kannst du das noch nachvollziehen in der aktuellen Situation?
Ja, nach dem Saarbrücken-Spiel fällt es dann schon schwer. Also da muss man schon sagen, da ist dann auch die gesamte sportliche Führung gefragt und nicht nur der Trainer. Das ist dann eben kein reines Ding mehr, wo nur der Trainer auch mal Antworten liefern muss, sondern auch die sportliche Führung, die Sicht der Dinge mal schildern muss. Das gehört sich auch aus meiner Sicht aus Respekt dem Trainer gegenüber, weil jeder ja weiß, was für Fragen kommen nach so einem Auftritt vor so einem Spiel in Heidenheim. Da muss man ja kein Prophet sein, um auch schwierige Fragen kommen zu sehen. Und da finde ich es schon mutige Entscheidung, nur den Trainer dahin zu setzen.
Sagen wir so, wenn man vorher sich nichts Böses dabei gedacht hat, dann ist es ein Totalversagen der PR-Abteilung. Das musst du antizipieren, was da gefragt wird. Und wenn es einen anderen Grund hat, sprich, dass Roland Wirkus oder ein Nils Schmadtke, den könnten wir ja da auch mal sehen, der wurde ja eigentlich angepriesen auch als derjenige, der so ein bisschen mehr auch in die Öffentlichkeit arbeiten soll, als das Roland Wirkus tut und auch tun möchte, weil er jetzt nicht so ein Fan davon ist und sich da nicht so leicht tut. Aber wenn wirklich aktiv gesagt wurde, nee, wir machen das jetzt so wie immer in der aktuellen Phase, dann ist es auch einfach frech, finde ich. Dann ist es frech und dann hat es was von sich einen schlanken Fuß machen. Denn meine Interpretation des Ganzen ist jetzt, Seoane rennt jetzt sogar in die ersten kommunikativen Fehler oder Unzulänglichkeiten rein. Wir haben es gesehen, wie patzig oder ja, wie schwach und fad er auch geantwortet hat auf die Frage von Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post. Er wird jetzt hier mehr denn je aufgerieben. Wirkus macht sich einen schlanken Fuß. weil er eines genau weiß, wenn die Patrone Gerardo Seoane nicht zündet, dann kann ich mich auch nicht halten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck gerade. Jetzt kann aber das natürlich auch dazu führen, dass Seoane immer mehr auch medial unter Feuer steht. Ich meine, jetzt vor Heidenheim wurde Wirkus zum ersten Mal gefragt, ob es denn weitergeht mit ihm. Und dass wir an diesem Punkt jetzt schon wieder sind, ist schon schlecht genug.
Ja, du sagst eigentlich, die richtigen Worte sind schon wieder, weil genau das Gleiche ist ja in den letzten Jahren passiert. Also vor 2 Jahren war es Adi Hütter, der plötzlich alleine der Kommunikator des Vereins war. Vor einem Jahr war es Daniel Farke. Bei beiden war die Situation ähnlich. Die Pressekonferenzen nach Amtsantritt im Sommer waren in beiden Fällen noch launisch, waren positiv und gut. Irgendwann wendete sich das bei beiden das Blatt und es wurde ein bisschen schwieriger. Du hast es gerade gesagt, kommunikativ wurde es auch in den Fällen dann unsouverän. Man hat beiden schon auch damals das hohe Stresslevel angemerkt. Und genauso merkt man dieses hohe Stresslevel jetzt gerade Gerardo Seoane an. Und das finde ich einfach Wahnsinn, dass du mit 3 Trainern am Ende wieder an der gleichen Stelle bist und auch mit Seoane gerade sagen musst, ja, das kann ja so nicht ewig weitergehen. Und auch aus seiner Sicht kann das, glaube ich, so nicht ewig weitergehen. Also er kann ja jetzt nicht derjenige sein, der hier die Entwicklung des gesamten Vereins jede Woche wieder aufs Neue erklären muss. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, darüber zu sprechen, wie am Wochenende die Mannschaft aufgestellt wird. Und für alles andere ist die sportliche Leitung da.
So ist die Lage und ich glaube, nach dieser Woche ist die Wahrscheinlichkeit deutlich gesunken, dass wir nächstes Jahr mit demselben Trainer in die Saison starten. Puh, also das sind keine rosigen Voraussetzungen, um da jetzt auch in die letzte Saisonphase zu gehen. Der Pokal hätte alles verändert, ne? Da sagen auch einige, ja Mensch, jetzt da irgendwie mal so einen Lucky-Pokal ran hinzulegen oder so, das sollte jetzt auch nicht über vieles hinwegtäuschen. Das stimmt in der sportlichen Analyse, aber ein Fußballverein ist ja mehr als nur das reine Betrachten von sportlichen Ergebnissen und ja, wie man jetzt eventuell ins Pokalfinale kommt. Das hätte eben alles verändert auf dieser moralischen Ebene, auf dieser größeren Ebene. Wir hätten dann zum Beispiel auch über ein Tor von Robin Hack in Heidenheim gejubelt, ist doch klar. Und jetzt hat man so gar keinen Bock, um es mal platt auszudrücken, man hat überhaupt keinen Bock mehr auf Borussia.
Das liegt ja auch an mehreren Dingen, ne? Wir haben es ja jetzt auch angekündigt. Wir haben letztes Jahr darüber stark geärgert, dass Borussia letztes Jahr auswärts einen Sieg geholt hat. Jetzt haben wir den 18. März und wir reden darüber, dass Borussia in dieser Saison einen Auswärtssieg geholt hat. Und das macht jetzt in den letzten 2 Jahren 2. Und es ist einfach natürlich total frustrierend. Ich meine, es gibt Leute, die fahren jedes Spiel auswärts. Wir für uns fahren einige Spiele auswärts, nicht jedes, aber das ist einfach schon Wahnsinn, wenn man so fatalistisch irgendwo hinfährt und sich denkt, wie blöd bin ich eigentlich hier 700 Kilometer durch Deutschland zu fahren und genau zu wissen, dass das hier heute wieder nichts wird.
Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Saison nicht in Bochum war, weil Urlaub, wir. Und dreimal dürft ihr raten, wer letzte Saison nicht in Hoffenheim war.
Ja, hier. Genau.
Also wir haben den letzten Auswärtssieg in Fürth gesehen zusammen. Das muss man sich mal reinziehen.
Ja, das ist jetzt gute 2 Jahre her. Das ist ja wirklich ein Drama. Also man fühlt sich da natürlich einfach auf eine Art irgendwie verarscht, ohne dass ich jetzt den Spielern unterstellen wollen, dass sie jetzt da in den 2 Jahren nicht versucht hätten, noch weitere Spiele zu gewinnen. Das ist ja gar nicht der Fall. Aber trotzdem entsteht da natürlich eine gewisse Frustration. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass sich in der Zeit, in der es notwendig ist, dass da Zusammenhalt signalisiert wird, auch von der Vereinsführung und am Ende der Einzige, der sich äußert, der Trainer ist, dann dann läuft da was schief und dann haben wir eine Kultur von Leuten, die sich vor der Verantwortung drücken und auch hier und da mal gut und gerne die Verantwortung dann einfach nur weiterschieben. Und das ist genau das Gefühl, was ich habe, dass hier jedes Jahr für das sportliche Abschneiden die Schuld immer wieder nur beim Trainer gesucht wird. Ich finde, dass wir mit Adi Hütter einen hervorragenden Trainer hatten, der wirklich in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte einfach da war und Pech gehabt hat, dass er dann gehen musste. Wir hatten mit Daniel Farke auch einen guten Trainer, der nicht komplett meine Philosophie des Fußballspielens vertreten hat, aber mit Sicherheit auch ein guter Fußballlehrer ist, den wir verschlissen haben in diesem einen Jahr. Und das Gleiche passiert jetzt gerade mit Gerardo Seoane und jedes Mal wird ist die einzige Konsequenz, Ausnahme dieses personellen Umbaus, der letztes Jahr stattgefunden hat, nach dieser Analyse der Saison, muss man jetzt nach einem Jahr aber auch sagen, Nils Schmadtke ist dazugekommen. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass sich in der gesamten Führungsstruktur und auch in der Kultur der Verantwortung übernehmen, großartig was geändert hat. Stattdessen sieht es gerade wieder so aus, als würde die Verantwortung für das sportliche Abschneiden mal wieder zuallererst auf den Trainer abgewälzt werden. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder eine Analyse erleben im Sommer und vielleicht wieder ein, zwei kleine Strukturveränderungen. Und dann kommt der nächste Trainer, der es versuchen darf.
Ja, die Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach befindet sich in einem Dauerzustand der Tauchstation irgendwie. Und man schnappt nur immer dann kurzzeitig nach Luft, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wenn ich jetzt Roland Wirkus höre, wie er dann vor Sky zum Beispiel nicht wegrennen kann, da gibt es ja dann irgendwie ein kurzes Statement und er dann ja offenbar gesagt hat, wir befinden uns grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Das ist sowas von instinktlos. Du musst dann etwas sagen wie, es ist nicht die Zeit zu sagen hier, dass grundsätzlich auch was richtig läuft, sondern wir sind immer noch schwer enttäuscht und erwarten heute eine Reaktion der Mannschaft. Wir wollen hier unbedingt gewinnen und wollen dafür sorgen, dass wir uns den Support der Fans wieder erspielen. Ist ja auch etwas, was Julian Weigel, glaube ich, gesagt hat, nachträglich. Aber es wird schon von vornherein so vorgebaut für die nächste Enttäuschung. Es wird Scheitern mit Scheitern erklärt. Das kann es doch nicht sein. Heute wieder, dann kommt wieder das verstaubteste Instrument der Vereins-PR aus der Schublade. Dann wird jetzt zumindest mal ein Standpunkt-Interview mit beiden gleichzeitig veröffentlicht. Das ist ja gut, dass mal wirklich, wenn man von beiden was kommt, aber das ist ein verschriftlichtes Interview in Anführungsstrichen auf den eigenen Kanälen. Wenn das inhaltlich dabei rauskommt, finde ich, ist es ein bisschen wenig dafür, dass man das quasi 6 Stunden lang noch liegen lassen kann, dass man da jedes Wort sezieren kann, bis man es online stellt, ohne dass es eine redaktionelle Kontrolle gibt von extern, weil es eben ein Vereinsmedium ist, dann ist mir das ein bisschen wenig. Und gefühlt habe ich sowas auch jetzt schon seit 2 Jahren immer wieder gelesen. Immer wieder, wenn es nicht anders geht, dann kommen sie doch, schnappen nach Luft und gucken mal, dass sie sich nochmal melden. Aber das ist inhaltlich so dünn. Wir können das ja jetzt mal durchgehen. Es sind so 6, 7 Fragen und dann Antworten entweder beide oder einer von beiden da drauf. Erste Frage, wie ist die Stimmungslage in der Mannschaft nach dieser wirklich ereignisreichen und turbulenten Woche? Da sagt Nils Schmadtke, die Woche ist und bleibt vor allem geprägt von der bitteren Niederlage in Saarbrücken. Mannschaft und alle drumherum, man kann es nicht anders sagen, lagen Dienstagabend am Boden, weil jeder weiß, dass wir uns selbst um eine große Chance gebracht haben. Wir können das Ausscheiden nicht wieder gut machen und ändern können wir es auch nicht mehr. Deshalb mussten wir schnell wieder aufstehen und uns in Heidenheim der nächsten Herausforderung stellen. Ist überhaupt keine Antwort auf die Frage.
Das stimmt. Er sagt, dass sie alle am Dienstag enttäuscht waren. Wie die Stimmung heute ist, wird offen gelassen. Man kann nur mutmaßen, dass die Stimmung immer noch nicht wieder super ist, dass die Mannschaft jetzt alles versucht hat, wahrscheinlich immer noch enttäuscht ist, aber es bleiben Mutmaßungen. Absolut richtig, ja.
Zweite Frage, wie bewertet ihr das 1:1 am Samstag? Roland Wirkus kommt zu Wort und beginnt mit, zunächst einmal muss man sagen, dass enormer Druck auf der Mannschaft lag. In einem verschriftlichten Interview mit solchen Füllwörtern zu agieren, kriege ich auch nicht gepackt. Zunächst einmal muss man sagen. Bringt auf den Punkt, was ihr denn sagen wollt. Es lag enormer Druck auf der Mannschaft. Gut, denn wohl alle waren auf die Reaktion des Teams gespannt. So ein Rückschlag wie das Pokalaus muss man erstmal verarbeiten. Ich finde, in der ersten Hälfte hat die Mannschaft das gut gemacht und man muss auch das zweite Tor nachlegen. Nach dem Seitenwechsel hatten wir aber mehr und mehr Probleme mit dem Gegner, haben zu viele Standards und somit Chancen zugelassen. Die meisten haben wir zwar leidenschaftlich verteidigt, aber insgesamt war es nach dem Seitenwechsel zu wenig Entlastung von uns. Wir haben zu viel reagiert und zu wenig agiert.
Ja, das war unterm Strich das, was alle gesehen haben. Gute Zusammenfassung, das, was wir eben auch in 10 Minuten nochmal gesagt haben. Inhaltlich richtig, aber ist natürlich auch nur das, was einen natürlich nicht angreifbar macht, weil natürlich ist das richtig. So, ja, das haben wir alle gesehen. Das ist komplett korrekt.
Dasselbe auch, dann macht man hier Alibi eine kritische Frage, also die kritisch aussehen will. Die Fans im Stadion haben euch weniger unterstützt als sonst. Teilweise wurdet ihr ausgepfiffen. Roland Wirkus, viele der Fans, die am Samstag im Stadion waren, waren auch schon am Dienstag in Saarbrücken oder haben das Spiel im TV gesehen. Sie waren immer noch enttäuscht, genau wie wir. Sie standen die gesamte Saison hinter uns, obwohl wir einige Spiele hatten, in denen es nach Schlusspfiff Enttäuschungen zu verarbeiten galt. Das hat uns enorm geholfen und natürlich wünschen wir uns das. Wir müssen auf und neben dem Platz daran arbeiten, den Zusammenhalt, der im Fußball in schwierigen Situationen viel ausmachen kann, wieder zu stärken.
Das ist natürlich alles nicht falsch. Das ist halt, das ist aber auch natürlich die gleiche Aussage wie bei jedem Fußballspieler, der mit 22 Jahren nach dem Spiel auf so einem auf dem Platz steht und die gleichen Floskeln rausdrischt, die er halt in der Medienschule gelernt hat. Ja, wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird und bla bla. Und das ist halt das Gleiche. So, das ist natürlich, es ist aber nicht die Antwort, die man sich eigentlich erwartet, weil die eigentliche Antwort, die man sich erwartet, ist natürlich, da auch nochmal drauf einzugehen. Klar sind alle enttäuscht und das war natürlich das Ergebnis der Enttäuschung, dass die Unterstützung nicht so da war wie gewohnt. Und die Frage ist natürlich auch, was macht das eigentlich mit Ihnen? Was macht das? Aber gut, es ist eine sehr, sehr allgemeine Antwort, wie in allen Dingen auf diese Fragen. Und ja, es ist eher so ein Versuch, einen Brand zu löschen mit relativ einfachen Mitteln, würde ich sagen.
Wie sieht das Programm in den kommenden Tagen aus? Nils Schmadtke, am Montag starten wir ohne die Nationalspieler in die Trainingswoche. Am Donnerstag haben wir dann ein Testspiel gegen KHS Eupen vereinbart. Eine gute Gelegenheit für den einen oder anderen Spieler, sich zu zeigen und auch um die Spannung hochzuhalten, denn die Saison ist noch lange nicht vorbei.
Ich meine, wir reden hier wirklich über, also das Ding heißt Standpunkt und Standpunkt nach einer unglaublich enttäuschenden Woche. Nach einer Woche, wo wir uns einzig und aufgrund der Tatsache, dass Köln und Mainz dieses Jahr so wenig Punkte geholt haben, nur aufgrund der Tatsache sind wir gerade nicht tief im Abstiegskampf. Ansonsten spielen wir im Pokal keine Rolle mehr, weil wir mal wieder gegen einen unterklassigen Verein rausgeflogen sind. Mal wieder, weil man das Gefühl hatte, dass zwei, drei Spieler, die da auf dem Platz standen, keine Lust hatten, bei Regen, Scheißwetter und Scheißplatz in Saarbrücken auf dem Platz zu stehen und sich gewünscht haben, lieber im Hotelzimmer irgendwie eine Runde PlayStation zu spielen. Und als Standpunkt kommt darauf, dass wir am Donnerstag ein Testspiel gegen Eupen haben. Ja, weiß ich nicht, ist halt schwierig. Also es ist beantwortet halt die großen Fragen, die man jetzt hat, gerade nicht. Und dann finde ich halt auch, gebe ich dir recht, dann kann man es auch lassen. Dann kann man auch sagen, kann man auch den Artikel veröffentlichen, am Donnerstag haben wir ein Spiel gegen Eupen. Reicht.
Nächste Frage. Was kann Borussia noch erreichen? Roland Wirkus. Wir befinden uns mitten in einem sehr breiten Tabellenmittelfeld. Natürlich wollen wir uns schnellstmöglich nach unten absichern, aber wir möchten auch nach vorne schauen und noch den ein oder anderen Platz gut machen. In der vergangenen Saison sind wir Zehnter geworden. Diesen Platz wollen wir auch in dieser Saison anvisieren und vielleicht geht ja sogar ein bisschen mehr. Wir sind aber nicht in der Position, Parolen rauszuhauen. Wir müssen die Dinge erst einmal auf dem Platz regeln. Weil was ganz Grundsätzliches. Wir kritisieren, dass Borussia wenig kommuniziert. Interessant ist, dass auf die einfachsten und klarsten Fragen, aber immer möglichst ausufernd und mit vielen Füllwörtern und mit viel Trara geantwortet ist. Das fällt mir bei Roland Wirkus generell auf. Und das ist für mich ein Indiz, dass man inhaltlich halt sehr blank dasteht. Auch hier. In der vergangenen Saison sind wir Zehnter geworden. Diesen Platz wollen wir auch in dieser Saison anvisieren. Was ist denn das? Das ist schon so wachsweich ausgedrückt nach dem Motto, wir visieren das mal an, aber wissen im Prinzip, eigentlich ist das völlig unrealistisch. Der 10. Platz ist 2 Punkte entfernt. Wir wollen jetzt mal nach 2 zehnten Plätzen wieder dahin, wo wir nämlich hingehören eigentlich, in die obere Tabellenhälfte. Und wir wollen das Geschenk des Himmels annehmen, dass wir trotz dieser schwachen Punkteausbeute immer noch Tuchfühlung haben, zumindest zur oberen Tabellenhälfte. Und es muss das Ziel dieser Mannschaft sein, und die Qualität besitzt diese Mannschaft auch, endlich mal 2 Spiele in Folge zu gewinnen.
Auch klare Ziele formulieren und dann auch zu schauen, ja, wenn du die Ziele erreichst. Also, ich meine, was passiert denn, wenn wir Platz 10 holen? Gibt's da eine große Party? Wird dann am Borussia-Park nach dem 34. Spieltag, wenn die Mannschaft aus Stuttgart wiederkommt, wird dann die große Party veranstaltet?
Das wäre das Drittel. Dritte Mal in Folge Platz 10.
Also das wäre Triple 10. Gibt es dann die große Triple 10 Party am Borussia Park? Also wenn ich Ziele habe, dann muss ich am Ende doch die Zielerreichung auch feiern. Und in welchem Szenario feiern wir denn die Zielerreichung von Platz 10? Ja, gar nicht. Wenn wir dieses Ziel erreichen, was wir jetzt haben, Platz 10, dann gehen alle nach dem Stuttgart-Spiel nach Hause und sagen, ja, gut, war eine Saison, ne? Haben wir Glück gehabt, dass andere noch blöder waren als wir, hoffentlich, dass wir nicht ganz gefährdet waren, haben Glück, dass Darmstadt dabei war, die wirklich gar nichts auf die Kette kriegen, außer die 2 Punkte, die sie gegen Borussia geholt haben. Und ansonsten war es das. Aber wenn ich Ziele habe, dann muss ich doch auch alles dafür geben, diese Ziele zu erreichen. Dann muss ich aber auch feiern, wenn ich diese Ziele erreicht habe. Und ich habe das Gefühl, wir haben Ziele, da feiern wir nicht. Weil das sind Ziele, die völlig scheißegal sind. Zehnter zu werden ist ein scheißegal Ziel.
Was muss besser werden, um dieses Ziel zu erreichen, Fabian? Nils Schmatt gesagt, es geht natürlich darum, unsere Führung, die wir fraglos herausspielen. Das ist auch wieder, das liebe ich an dieser Kommunikation. Es wird dann permanent mit solchen Einschubsätzen gearbeitet, um vorzugeben, man würde inhaltlich total viel sagen. Besser zu verteidigen und im Idealfall auch auszubauen. By the way, 27 Punkte nach Führung vergeben. Wie viele haben wir? 27? Da muss man sich mal...
28.
28, ich bin ja schon völlig Banane hier. Wir sind innerhalb eines Spiels zu oft nicht konstant genug und haben Schwierigkeiten, uns aus passiveren Phasen, die ganz normal sind, wieder zu befreien. Es ist allerdings kein klares Muster zu erkennen, sonst könnte man es einfach abstellen. Es ist vielmehr so, dass in der einen oder anderen Situation leider zuletzt eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Es wurde zuletzt vielleicht sogar ein bisschen zur Kopfsache. Was das angeht, ist es vielleicht gut, dass nun eine Länderspielpause kommt.
Du kannst da ja inhaltlich gar nichts kritisieren. Also das Einzige, was ich kritisiere, ist, dass sie eigentlich zu wenig sagen. Sie bleiben halt an der Oberfläche und es geht nicht tiefer rein. Prinzipiell ist das halt alles auf so einer Ebene, wo ich sage, ja, das ist ja inhaltlich alles komplett richtig. Aber das ist halt auch alles das, was jeder sieht. Natürlich haben wir 27 Punkte verspielt nach Führung. Natürlich ist das schlecht. So,
vielleicht ist das aber auch ein klares Muster, was man abstellen könnte. Deswegen, also ich finde den Satz, es ist allerdings kein klares Muster zu erkennen, sonst könnte man es einfach abstellen. Den finde ich, boah. Also das in so einem vorbereiteten Statement drin zu lassen, finde ich heftig. Dass es eine komplizierte Saison wird, habt ihr bereits im vergangenen Sommer alle gesagt. Was würdet ihr sagen? Wo steht Borussia derzeit? Roland Wirkus. Natürlich hätten wir gehofft, zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Und ganz sicher hätten wir mehrere eigentlich gute Spiele von uns ergebnistechnisch besser abschließen können. Ich denke, 5 oder 6 Punkte hätten wir mehr haben können. Das ist auf der einen Seite wahnsinnig ärgerlich und legt Dinge offen, an denen wir im Training, aber auch mit personellen Veränderungen arbeiten müssen. Es zeigt aber auf der anderen Seite auch das noch schlummernde Potenzial. Nils Schmatke, bei allen noch vorhandenen Aufgabenstellungen. Es gibt ja auch Entwicklungen abseits von Ergebnissen. Die Mannschaft findet sich. Es bildet sich in einem Kader, aus dem in den zurückliegenden 2 Jahren zentrale Spieler und Persönlichkeiten ausgeschieden sind, eine neue Hierarchie, eine andere Leistungskultur und ein neuer Mannschaftsgeist. Das alles sind enorm wichtige Faktoren, um in einer hinter der Spitzengruppe ausgeglichenen Liga zu den Mannschaften zu gehören, die eine sorgenfreie Saison mit Ambition nach oben spielen können. Deswegen werden wir daran arbeiten, diese Faktoren weiter zu verbessern. Darüber hinaus ist es sicherlich erfreulich, wie wir den personellen Aderlass in der Offensive kompensieren konnten. Zum Letzteren habe ich auch schon mal gesagt, also die Torbilanz ist wirklich richtig gut. Dementsprechend greift es auch zu kurz, wenn man jetzt immer wieder sagen würde, machen sie nicht, ne? Aber gerade so bei Borussia ferneren Medien hat man immer so den Eindruck, da ist sehr viel Entspannung in Bezug auf Borussia Mönchengladbach, weil man hat ja Hofmann, man hat ja Thuram, man hat ja Stindl, Benzebaini verloren und damit sehr viele Tore. Verkennt natürlich dann, dass wir auch jetzt kein Problem mit dem Toreschießen haben. Ne? Wir haben ein Problem, das liegt woanders. Hier finde ich interessant, dass das Wort Leistungskultur Einzug findet, was von Borussia nahen und ferneren Medien jetzt in der letzten Woche sehr häufig thematisiert worden ist. Also das scheint man ganz bewusst gewählt zu haben. Ansonsten finde ich, von den vielen beschriebenen Dingen erkennt man recht wenig. Gerade auch die Leistungskultur. Also ist eh natürlich etwas sehr schwer Messbares, aber gerade das wurde jetzt enorm kritisiert und das pickt man sich jetzt hier explizit als eine von 3, 4 Eigenschaften heraus, die angeblich Einzug erhalten haben. Was sagst du dazu?
Was ist wirklich positiv dieses Jahr? Wir haben es jetzt auch schon angesprochen hier, was wirklich positiv ist. ist, dass wir nicht abgeschlachtet werden. Also wir haben jetzt wirklich kein Spiel verloren irgendwie, wo du am Ende des Tages nach Hause gefahren bist und hast dir gedacht, 5-0 verloren, danke für gar nichts, für diese blutleere Leistung. Also so richtig blutleer war die Mannschaft halt selten, vor allem selten geschlossen. Du hast immer irgendwie 2-3 Lichtblicke da drin gehabt. Egal ob es Rocco Reitz war, wer auch immer, ne? Also du hast immer so 2-3 Spieler dabei gehabt, Robin Hack jetzt vielfach, immer Lichtblicke da drin gehabt. Und ich glaube, das ist das Positivste an dieser Saison, dass du einzelne Spieler hast, die aus meiner Sicht wirklich einen guten Schritt gemacht haben. Wie gesagt, Reitz und Hack würde ich da als allererstes mal hervorheben und sagen, das sind die absoluten Lichtblicke der Saison, Moritz Nikolas. Das ist unglaublich positiv. Es ist unglaublich positiv, dass die Mannschaft eben diesen Charakter hat, nicht so ganz einzubrechen, also nicht 90 Minuten so zu spielen, wie sie es in vielen Fällen 30 Minuten tut, sondern dann doch mal hier und da mal wieder Mittel und Wege findet, ein Spiel auch anders zu gestalten. Es erwartet ja auch niemand, dass sie 90 Minuten lang ihren Gegner an die Wand spielen. Das ist auch ganz klar. Aber, und da ist das größte Problem, wir haben nach wie vor ein unglaubliches Defensivproblem. Wir kriegen viel zu viele Gegentore. Gerade auch aufgrund dieser Passivität in vielen Phasen. Gerade in diesen vielen Phasen ist es ja nicht so, dass wir da stabil stehen und die Phasen auch für uns ausnutzen können, sondern es geht ja immer wieder darum, dass man dann auch gerade in diesen Phasen die Gegentore bekommt. Und das ist ja aus meiner Sicht ein Riesenproblem, um jetzt nochmal zur Leistungskultur zurückzukommen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, es wird viel gewechselt. So, es ist besser als letztes Jahr. So, letztes Jahr haben wir kritisiert, dass die Mannschaft zu festgefahren ist, dass eigentlich jedes Mal klar ist, wer am Wochenende auf dem Platz steht. Das hat sich dieses Jahr geändert. Das könnte man schon als Indiz nehmen, dass sich die Leistungskultur verändert hat. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es ist oft so, dass Spieler aus der Mannschaft fliegen, weil sie zu Recht rausfliegen, weil sie im Spiel davor oder in den Spielen davor eben nicht die Leistung gezeigt haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Problem in der Konstanz der Leistung. Nicht nur während des Spiels, sondern auch bei einzelnen Spielern, die hier und da mal bessere Phasen in der Saison haben. Und wir schaffen es nicht, dass der Kader das ausgleichen kann, sodass du immer eine stabile Elf auf dem Platz hast. Und dann muss man eben vielleicht die Leistungskultur nicht hinterfragen, vielleicht die Qualität, aber irgendwas muss man hinterfragen.
Vielleicht müssen wir beides, Qualität und Leistungskultur, aber in Bezug auf die sportliche Führung dieses Vereins hinterfragen. Wir haben hier noch eine allerletzte Frage und Antwort. Unser Trainer Gerardo Seoane wurde nach dem Spiel in einem Interview gefragt, was im Sommer und darüber hinaus passieren muss, und hat sinngemäß gesagt, es muss ein neues Gladbach entstehen. Wirkus sagt, und genau das ist ja der Umbruch, von dem wir reden und mit dem wir bereits begonnen haben. Daran arbeiten wir alle zusammen. Wir haben dem Kader im vergangenen Sommer schon einige neue Attribute hinzufügen können. Genau da müssen wir in diesem Sommer weitermachen und den Kader weiter verändern. Ja, auch da, dieses neue Gladbach, glaube ich, entstünde dann besser, wenn wir auf einer Ebene, die über dem Trainer angesiedelt ist, entscheidende Veränderungen vollziehen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich als erstes ran. Das kann so nicht mehr weitergehen. Also mir ist das alles viel zu schwach und kommunikativ ist es ohnehin schon nicht gut, aber auch das Inhaltliche. Es wurde vieles übertüncht von Rollo-Kocht-Memes etc. pp. Wo sind denn jetzt so die... Wo ist das gute Händchen, jetzt mal abgesehen von Robin Hack?
Es ist jetzt auch ein unglaublich langer Prozess, ne? Also wir sprechen jetzt hier über eine Veränderung, die dauert jetzt schon seit 2 Jahren, die soll jetzt im Sommer weitergehen. Das heißt, in der Hinrunde der Saison 24/25 werden wir auch wieder zu hören bekommen, dass wir gerade in der Umbruchphase sind.
Weil man sich rhetorisch von Sommer zu Sommer hangelt. Das ist ja aktuell der Zustand.
Genau, und man hangelt sich einfach nur durch diesen Umbruch. Und der Umbruch, der hat gar kein Ende. Also auch da wieder Ziele definieren. Einfach ganz klar sagen, wie lange geht denn der Umbruch? Machen wir jetzt diesen Sommer Umbruch? Wir werden eine schwere Saison haben. Und wenn wir glaubt an unser Konzept und in dem Jahr danach wird es besser. Das wird ja auch nicht gemacht, das wird sich jetzt seit 3 Jahren hinter dem Umbruch versteckt. Also in der Saison 22/23 wurde sich dahinter versteckt und gesagt, ja, ist eine schwierige Phase, viele Veränderungen im Verein, wir brauchen einen Umbruch. Im Sommer 2023 wurde von einem Umbruch gesprochen. Jetzt wird hier kommunikativ vorbereitet, dass auch im Sommer 2024 von diesem Umbruch gesprochen wird. Und das da wissen wir jetzt ganz genau, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir im Sommer 2024 auch wieder hören werden, dass das Ziel ist, diesen Umbruch zu bewältigen und dass wir eine solide Saison spielen wollen. Ziellos, planlos relativ ambitionslos.
Ja, und der zweite von Virkus installierte Trainer funktioniert bis dato nicht.
Ja, es ist mit Sicherheit nicht alles schlecht, was er macht, das auch um Gottes Willen, ne? Aber es ist eine unglaublich große Aufgabe und er hat sich jetzt mit Schmadtke noch jemanden dazugeholt. Jetzt bearbeiten sie das Thema zu zweit. Ich glaube, man kann jetzt durchaus Bilanz ziehen, auch ich denke mal in den nächsten Wochen auch nochmal drauf schauen, wie die einzelnen Transfers, die jetzt auch getätigt wurden in den letzten zwei Jahren, wie die funktioniert haben. Ich glaube, die Bilanz ist relativ ausgeglichen. Man muss dann am Ende sagen, man hat auch das Glück, dass jetzt ein, zwei Jugendspieler funktioniert haben. Also man kann ihnen mit Sicherheit einige positive Dinge auch ankreiden, aber mit Sicherheit auch einige Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Und viele Dinge, die vielleicht nicht umgesetzt wurden, obwohl man sie vielleicht gerne umgesetzt hätte. Ein bisschen zu viel Passivität auf dem Transfermarkt. Vielleicht ist da auch ein bisschen interne Unternehmenspolitik mit drin. Wir wissen ja alle, dass es doch dann durchaus den großen Sparkurs gibt und immer wieder dieses Mantra, wir geben nur das Geld aus, was auch reinkommt, was natürlich absolut vernünftig ist. Trotzdem hilft es manchmal eben nicht, wenn man agieren möchte und nicht nur reagieren möchte, gerade auf dem Transfermarkt. Und das war mir in den letzten Jahren einfach viel zu viel reagieren und warten, dass was passiert, warten, dass jemand ein großes Angebot schnürt. Und wenn man sich die Leistungen der Mannschaft auf dem Platz anschaut, dann ja, fällt es ja immer schwerer, auch einen Spieler zu sehen, zu finden, für den wir jetzt wirklich richtig viel Geld bekommen können. Marktwerte von Spielern wie Neuhaus, Kone, die sind in den letzten Jahren wirklich kontinuierlich gesunken. Florian Neuhaus arbeitet gerade daran, seinen Marktwert wieder etwas nach oben zu heben, mit wirklich guten und engagierten Leistungen in den letzten Wochen, Monaten, muss man vielleicht auch mal hervorheben. Den haben wir ja in der Hinrunde auch arg kritisiert. Der zeigt jetzt mittlerweile natürlich ein anderes Gesicht, was mich freut für ihn. Und nichtsdestotrotz hat er natürlich massiv an Marktwert verloren. Er wurde ja vor 4, 5 Jahren für ganz andere Summen gehandelt, als jetzt möglich wären. Und das zieht sich natürlich auch durch wie ein roter Faden. Und wäre was, wo ich auch sagen würde, da kann man durchaus ansetzen. Allerdings müsste es da ja auch mal da setzt die Vereinsführung auf Kontinuität. Alles gut und richtig. Vielleicht muss man aber die Struktur des Vereins dann auch doch nochmal neu überdenken. Gerade die Struktur nicht des Vereins, sondern sind wir mal genauer, sondern der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also des Unternehmens, das sich um den Fußballbereich kümmert.
Und damit machst du einen wunderbaren Sneak Peek für unsere nächste Folge, denn wir wollen uns mal mit dem Verein, mit dem e.V., aber auch mit der GmbH beschäftigen, mit dem gesamten Konstrukt Borussia Mönchengladbach. Und das hat natürlich einen Grund, am 22.04. ist Mitgliederversammlung und das ist eine durchaus richtungweisende für die nächsten zumindest 3 Jahre. Wir werden das alles mal ein bisschen aufdröseln. Dafür nutzen wir die Länderspielpause. Ja, werden dann auch über ein paar Namen sprechen, die zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass Borussia über die vergangenen Jahrzehnte wieder auf den richtigen Kurs kam, die jetzt aber auch ein bisschen antiquiert wirken und unter anderem auch ja maßgeblich daran beteiligt waren, dass Roland Virkus in dieses Amt befördert worden ist. Auch da möchte ich nochmal konkretisieren gegen Ende. Ich finde, Virkus wäre für den Verein nach wie vor ein guter Mitarbeiter. Aber nicht in dieser Stellung, in dieser exponierten Stellung ist es für mich eine Fehlentscheidung und dafür braucht man jetzt nicht noch 2 Jahre in Land gehen lassen. Sehe ich einfach nicht. Und aktuell hangelt man sich hier auch, weil es keinen Druck aus den Gremien gibt, hangelt man sich hier von Jahr zu Jahr. Und wenn dann Gerardo Seoane der nächste Trainer ist, der geschlissen wird, dann weiß ich nicht, ob die Fans auch nochmal so einen Vertrauensvorschuss leisten für die nächste Saison. Aber das schauen wir uns an. Und nächste Woche, wie gesagt, gibt es hier eine etwas andere Folge. Müssen wir noch ein bisschen Arbeit rein investieren, aber ich freue mich drauf. Und dann haben wir an Ostern den SC Freiburg im Borussia-Park zu Gast. Sprechen wir dann sicherlich auch nächste Woche gegen Ende nochmal kurz drüber in der Vorschau. Werden sicherlich auch am Anfang kurz auf das Spiel gegen die KRS Eupen zu sprechen kommen. Ohne Florian Kohfeldt, der wäre jetzt auf dem Markt. Aber da sollten wir auf jeden Fall nicht anrufen. Gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.